Wir haben heute ein spannendes Thema für unsere Predigt. Beziehung zu meiner Gemeinde. Gemeinschaft fördern und erleben. Beziehung zu meiner Gemeinde, Gemeinschaft fördern und erleben. Ich finde das spannend, weil da eine Menge drinsteckt. Allein in diesem Titel schon. Da geht es einmal um Beziehung. Das heißt, ich baue eine Beziehung zur Gemeinde auf. Und das ist schon die erste Frage. Habe ich überhaupt eine Beziehung zur Gemeinde? Und dann steht da, meine Gemeinde. Und schon sind wir bei der nächsten Frage. Ist die Gemeinde, in der ich bin, überhaupt meine Gemeinde? Und schließlich steht da Gemeinschaft fördern. Wer fördert hier Gemeinschaft? Und Gemeinschaft mit wem? Und schließlich Gemeinschaft erleben. Erlebe ich Gemeinschaft? Und wenn ja, mit wem erlebe ich Gemeinschaft? Ich fange von vorne an. Heute gibt es nur einige Teilaspekte. Da steckt, wie gesagt, ganz viel drin und wir wollen es ja nicht ausweiten. Also einige Punkte dazu. Zur Gemeinde an sich. Was ist eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Was definiert Gemeinde? Der Begriff ist mehrfach belegt. Wenn ich mit meinen Kollegen spreche über Gemeinde, dann muss ich immer erst mal erklären, dass ich nicht in die Stadt gehe irgendwo zur Gemeindeverwaltung, ja, sondern dass ich in eine Kirche gehe. Der Begriff Gemeinde für Kirche ist vor allem durch die Freikirchen geprägt und in Deutschland sind die Freikirchen nicht ganz so verbreitet und deswegen kennen diesen Begriff nicht so viele Leute. Gemeinde in dem Sinn, wie wir ihn als Glaubensgemeinschaft kennen, ist im Grunde eigentlich ja erst eine neutestamentliche Erfindung. Bevor das Christentum entstand, gab es in allen Glaubensrichtungen vor allen Dingen Tempel, in denen man den jeweiligen Gott angebetet hat. Bei den Juden gab es außerdem noch die Synagogen, in denen man sich zum Gebet und zur Lehre getroffen hat. Die Lehre bestand zum großen Teil daraus, dass aus der Tora vorgelesen wurde, also aus der Gesetzesrolle, und dass das dann erläutert wurde. Und im Tempel der Juden, da hatte eigentlich den Zutritt zu Gott, zum Allerheiligsten, ja nur der besonders geweihte Priester, der jeweils für diesen Dienst besonders geweiht und ausgesucht worden war. Und der große Unterschied zwischen Gott in der Zeit vor Jesus und in der Zeit ab Jesus, also zwischen Gott im Alten Testament und Gott im Neuen Testament, ist ja der, dass mit Jesu Tod der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten zerrissen ist. Und das war nicht nur die Folge einer zufällig zeitgleich stattfindenden Naturkatastrophe, es ist ein ganz klares Symbol. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist vorüber. Dort, wo früher nur der geweihte Priester Zutritt hatte und wo jeder sterben musste, der unbefugt eingetreten ist, hat von diesem Augenblick an jeder Zutritt. In Offenbarung 1, Vers 5b und 6 steht, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, weil wir durch Jesus alle zu Priestern gemacht worden sind, sind wir alle gereinigt und bereit, mit Gott selbst in Kontakt zu treten und auch für uns und andere den Priesterdienst wahrzunehmen. Das war vorher nicht so. Und so hat sich auch die Art des Gottesdienstes gewandelt. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 42, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Im Gegensatz zu den Gottesdiensten vorher werden hier drei Dinge betont, die es so vorher wohl nicht gegeben hat. Das eine ist das gemeinsame Gebet. Bisher konnte der Priester in Fürbitte vor dem Altar oder die Bundeslade treten. Bei den Treffen der Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, gab es nur ein gemeinsames Gebet. Jeder konnte nun direkt zu Gott sprechen. Gab es ein gemeinsames Gebet, nicht nur durch den Priester. Das zweite ist das Abendmahl. Das gab es natürlich vorher so gar nicht. Denn Jesus hatte ja erst vor seiner Kreuzigung das Passamahl, und zwar genau genommen einen Teil des Passamahls, das Zerbrechen des Brotes und einen bestimmten Becher als Zeichen für das Abendmahl eingesetzt. Wenn ich das richtig weiß, war es der Becher der Versöhnung, glaube ich, der hieß der. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Ja, was hier auch besonders betont wird, ist die enge Gemeinschaft. Das Volk Israel hatte zwar schon immer eine enge Verbundenheit, noch mehr dann der Stamm Juda, der ja quasi als einziger Rest des Volkes Israel noch übrig geblieben war, nachdem die Israeliten aus ihrem Land vertrieben worden waren und sich mit anderen Völkern vermischt hatten. Trotzdem bestand die neue Gemeinschaft aus viel mehr als nur dem Wissen, zum selben Volk zu gehören. Es war die Gemeinschaft von denen, die wissen, dass sie von Gott angenommen und von ihm geliebt sind. Die war so tief, dass das hier extra betont wird. Und damit sind wir genau beim Thema. Diese Gemeinschaft, die offensichtlich eins der wesentlichen Merkmale der neutestamentlichen Gemeinde ist. Menschen treffen sich ja zu den verschiedensten Zwecken. Das reine Zusammentreffen von Menschen macht also noch nicht diese besondere Gemeinschaft aus. Was ist der Unterschied zwischen dem Zusammentreffen in der Gemeinde und wenn sich Menschen sonst treffen? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Firma, einem Verein und der Gemeinde? Ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht. In einer Firma treffen sich Menschen mit unterschiedlichsten Interessen. Das muss nicht unbedingt das gleiche Interesse sein, was ich habe wie mein Mitarbeiter in der Firma. Wenn der gerne Fußball spielt und ich gerne singe, macht das gar nichts. Ne? Wir arbeiten zusammen. In einem Verein treffen sich Menschen wahrscheinlich meistens zumindest mit einem wesentlichen Interesse. Nämlich genau das, worum es in dem Verein geht. Fußball oder Schwimmen, Computer oder Singen oder Wandern oder Fahrradfahren, egal, was auch immer. In einer Gemeinde haben die Menschen, die sich dort treffen, auch die unterschiedlichsten Interessen. Ich glaube zumindest, dass das so ist bei uns. In einer Firma ist das Ziel klar vorgegeben. Da soll ein Ergebnis produziert werden, entweder eine Ware oder eine Dienstleistung oder eine intellektuelle Leistung, was auch immer. Jedenfalls ist es vorgegeben, was dort produziert wird. In einem Verein ist das Ziel auch relativ klar, kann natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Ein Fußballverein möchte vielleicht aufsteigen oder Gruppensieger werden. Ein Gesangsverein wird vielleicht irgendwo auftreten wollen oder ein bestimmtes Lied gut lernen wollen. Hier können die unterschiedlichsten Vorstellungen vom Ziel natürlich schon auseinandergehen, sodass das Ziel nicht unbedingt die Einzelnen verbindet. In einer Gemeinde ist das Ziel völlig frei. Was für ein Ziel hat die Gemeinde? Ich meine jetzt nicht den Himmel, sondern das, was die Gemeinde individuell erreichen möchte. Viele Gemeinden haben gar kein Ziel, das ist natürlich auch ein Problem. Eine Gemeinde sollte tatsächlich ein Ziel haben, aber das Ziel ist zumindest frei definierbar. Wir sehen also, dass in der Firma das verbindende Element, was wir haben, das Ziel ist. Das, was am Ende bei rauskommen soll. Im Verein ist das verbindende Element das gleiche Interesse. Aber in der Gemeinde? Was verbindet uns in der Gemeinde? Es gibt noch was anderes, was Menschen in eine Gemeinschaft mitbringen. Das ist das, was man heute Lebensentwurf nennt. Das Fundament, das, was sie für eine elementare Basis für ihr Leben halten, auf das sie ihr Leben aufbauen. Und in der Firma, da haben eigentlich alle eine unterschiedliche Basis. Im Verein ganz genauso. In der Gemeinde, da ist die Basis gleich. Wir alle haben das Fundament unseres Lebens als gemeinsame Basis, als das, auf dem wir unser gesamtes Leben gründen, den Glauben an Gott, an Jesus und an den Heiligen Geist, an die Vergebung der Sünden, an die Auferstehung und, jetzt haben wir schon fast das ganze Glaubensbekenntnis durch, ne? An die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist wieder die Gemeinschaft. Wir haben also eine gemeinsame Lebensbasis und das verbindet uns als Christen alle in dieser Gemeinde und in allen Gemeinden und Kirchen auf der ganzen Welt. Das ist ein Geheimnis. Wenn wir in der Gemeinde lauter Menschen haben, die unterschiedliche Interessen verfolgen, wie ich hier diese schönen Strichmännchen dargestellt habe. Die Frauen mögen es mir verzeihen, dass es hier nur Männer sind, das war einfacher zu machen. Dann werden wir in dem Moment, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen und immer dann, wenn wir mit unseren unterschiedlichen Interessen, so unterschiedlich sie auch sind, uns auf Gott ausrichten und auf ihn zuwachsen, dann werden wir aber automatisch einander immer näher kommen. Das heißt, was Gemeinschaft in unserer Gemeinde schafft, ist die gemeinsame Lebensbasis, die wir ausleben in der Ausrichtung auf Gott. Indem wir das, was wir tun, so unterschiedlich das auch ist, mit dem Fokus auf Gott hin tun, wachsen wir auf Gott zu, gleichzeitig aber auch aufeinander. Wir werden enger miteinander verbunden. Und das ist nicht nur ein grafischer Trick, weil es hier so gut funktioniert, sondern das ist Gottes Realität und Gottes Geheimnis. Das heißt, wir haben festgestellt, was Gemeinde an sich ausmacht. Nun lautet das Thema aber auch im ersten Satzteil Beziehung zu meiner Gemeinde. Die Frage ist, was ist meine Gemeinde und warum bin ich gerade hier im Gospelhaus? Vielleicht ist für den einen oder anderen einfach der Wohnort der Grund. Die Gemeinde ist am nächsten. Ist auch nicht schlecht, wenn die Gemeinde nahe ist. Im Idealfall wäre es auch so, meine Gemeinde wäre die Ortsgemeinde, genau da, wo ich wohne. Da kann ich am besten an Veranstaltungen teilnehmen, weil ich nicht so eine lange Anfahrt habe. Ich kenne mich aus, ich weiß, was drumherum passiert, weil ich es täglich mitbekomme. Ich sehe sogar noch die anderen aus der Gemeinde, wenn ich Glück habe, auch in der Stadt beim Einkaufen, im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Schöne Sache. Aber das alleine ist auch schon wenig. Vielleicht ist es auch nur zu viel Bequemlichkeit, nicht in einer anderen Gemeinde zu sein. Das wäre nicht gut und würde schnell unzufrieden machen. Vielleicht kenne ich einfach keine andere Gemeinde. Gut, vielleicht kenne ich keine andere Gemeinde, das ist nämlich ähnlich wie beim Wohnort. Und ich finde gerade die typischen Gemeindekinder, die von klein auf in eine Gemeinde reingewachsen sind und nie woanders waren, tun schon gut daran, mal über den Tellerrand rauszuschauen und den Horizont zu erweitern. Ich will hier keinen vergraulen, ich will auch keinen loswerden. Ja, schön, wenn ihr euch alle wohlfühlt und es soll auch so bleiben. Bleibt gerne dabei, aber es ist schon gut zu wissen, was um mich herum passiert. Nur wenn ich weiß, was um mich herum noch so stattfindet, kann ich auch das Gute daraus mitnehmen und für mich behalten. Auch wenn ich dann da bleibe, wo ich schon immer war. Es ist wichtig, dass wir auch beim geistlichen Wachstum unseren Genpool immer weiter erweitern, so wie es beim menschlichen Nachwuchs auch wichtig ist. Geistliche Inzucht kann schnell zu Starrheit, Absolutheitsanspruch werden und dann auch in die Irre führen. Vielleicht bist du auch in der Gemeinde, weil du dich da so gemütlich eingerichtet hast. Alles ist kuschelig, alles ist bekannt, keine bösen Überraschungen, keine ungemütlichen Veränderungen, keine anstrengenden Bewegungen. Dann ist die Gemeinde tot. Ich kenne Menschen, die würden am liebsten noch die Gemeinde so erleben, wie es vor 30 Jahren war. Wie wir die Gottesdienste damals erlebt haben. Ich weiß nicht, wer sich an die Toronto-Segen erinnert und welche Bewegungen alle durch die Gemeinde gegangen sind. Ne? Fahne schwenken, eine Lobpreiszeit, tanzen, glitzernde Banner, alles, was damals so schön war und was man so kennengelernt hat. Was damals einfach modern war. Aber ihr Lieben, es war nicht heiliger als heute. Das war damals modern. Eine Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der sich ständig weiterentwickelt und auf die äußeren und inneren Umstände reagiert. Wenn eine Gemeinde das nicht macht, ist sie eine bürokratische Institution ohne Leben. Und eine Gemeinde ist nicht kuschelig. Denkt daran, dass wir keine Luxusjacht sind auf Kreuzfahrt, sondern ein Rettungsboot in stürmischer See, wo die Wellen hochpeitschen, der Sturm bläst und die Schreie der Enttrinkenden uns in den Ohren hallen. Das kann nicht kuschelig sein. Vielleicht hast du dir auch noch nie Gedanken über eine andere Gemeinde gemacht. Vielleicht bist du einfach reingewachsen von klein auf. Ne? Ich persönlich bin einfach so in den Glauben reingewachsen. Meine Eltern sind beide gläubig. Unsere Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, alle sind gläubig. Und zwar für mich normal, ein christliches Leben zu führen. Umso wichtiger war es für mich, dass ich das dann mal gründlich hinterfragt habe. Ich habe mich hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht, ob ich wirklich Christ sein will und warum. Ich habe gemerkt, dass ich selbst eine bewusste Entscheidung für Gott treffen muss. Genauso wichtig ist, dass du dich selbst bewusst für deine Gemeinde entscheidest. Wenn du das nie tust, wirst du nie deine Gemeinde haben, sondern immer nur eine Gemeinde, in der du halt mehr oder weniger zufällig bist. Wenn du also gar nicht so genau weißt, warum du gerade hier im Gospelhaus bist, dann mach dir Gedanken drüber und hinterfrag dich. Und dann triff bewusst eine klare Entscheidung, dafür oder dagegen. Es gibt viele gute Gemeinden. Du verlierst nicht deinen Glauben, nur weil du eine andere Gemeinde verlässt oder in eine andere Gemeinde gehst. Aber nochmal, geht nicht darum, dich loszuwerden. Ich möchte nur, dass wir uns alle mal bewusst machen, warum wir eigentlich hier sind und was uns zusammenhält und was das Gospelhaus ausmacht. Ja? Es geht bewusst darum, dass du deine Gemeinde finden sollst und dich dann mit dieser Gemeinde verbunden fühlst. Und ich wäre sehr froh, wenn es das Gospelhaus bleibt. Aber wenn du die Entscheidung für eine Gemeinde treffen willst, dann setz dich nicht hin und warte auf ein Zeichen vom Himmel. Vielleicht hast du dich noch nicht für eine Gemeinde entschieden, weil du auf ein Zeichen Gottes wartest, welche Gemeinde für dich die richtige ist. Aber du hast einen freien Willen. Ich glaube, dass du dir deine Gemeinde frei aussuchen kannst. Gott lenkt keine Roboter, sondern wir sind von ihm aus gutem Grund mit Verstand ausgerüstet. Und wir dürfen mitdenken. Ich muss auch noch eins dazu sagen. Es gibt auch nirgendwo die perfekte Gemeinde. Nirgendwo. Viele Leute rennen immer von einer Gemeinde in die andere. Immer da, wo gerade Action ist, sind sie dabei. Neue Gemeinden mit riesigen Gottesdiensten, mit toller Musik, unzähligen Angeboten, perfekter Technik und modernsten Räumen gibt's immer wieder mal. Und von allen Seiten strömen die Leute dann dahin. Die Folge ist, dass in den Gemeinden Haufen Mitläufer sind. Leute, die sich nicht einbringen, sondern konsumieren. Denen es um mehr um das geht, was da als Unterhaltung geboten wird, als um ihre persönliche Beziehung zu Gott. Aber auch die Gemeinden sind nicht perfekt. Ich selber war in zwei Gemeinden mit 700 bzw. mit 500 Besuchern jeden Sonntag. Inzwischen sind es bei beiden noch ungefähr 150. Warum? Weil es auch da Schwierigkeiten gab, wie in jeder Gemeinde. Und als die zutage traten, sind all die Mitläufer weggegangen zu der nächsten großen, tollen und scheinbar so perfekten Gemeinde. Warum bin ich weggegangen? Also in der ersten Mal habe ich meine Frau kennengelernt, bin mit ihr dann zusammen in die Gemeinde gegangen, in der sie war. Und als wir in der zweiten zusammen waren, sind wir dann umgezogen, sodass der Weg nach da einfach zu weit war. Mach dich also nicht auf die Suche nach der perfekten Gemeinde, mach dich auf die Suche nach der perfekten Beziehung zu Gott. Und dann lass ihn mit dir in deine Gemeinde gehen. Und dann entscheide dich. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, du kannst auch nicht zwei Herren dienen. Du wirst auch keine persönlichen, engen Beziehungen finden, wenn du mal hier und mal dort bist. Sei beständig und treu. Dann bietet dir deine Gemeinde auch einen verbindlichen, festen Anlaufpunkt. Zuverlässig. Was ich noch nicht angesprochen habe, wieso soll ich überhaupt in eine Gemeinde gehen? Ich höre immer wieder Menschen sagen, ich brauche keine Gemeinde, um meinen Glauben zu leben. Wer sich noch an Anno und Andreas erinnert, die Älteren unter uns werden das tun, es war so ein Gesangsduo. Anno hat mal gesagt, wer sagt, ich brauche keine Gemeinde, ich finde Gott in der Natur, im Wald bin ich ihm so nah, der kann sich auch vom Förster beerdigen lassen. Umgekehrt ist es klar, du wirst natürlich auch kein Christ, nur weil du jeden Tag in die Garage gehst, bist du kein Auto. Also wirst du auch kein Christ, nur weil du jeden Samstag in den Gottesdienst gehst. Aber wer glaubt, er kann sein Christ sein, ohne die Gemeinde leben, ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen, der glaubt auch, dass eine Blume ohne Wasser und Erde überleben kann. Wozu also Gemeinde? Wenn es dir nur um die Lehre geht, alles, was du zum Bibelwissen willst, zum Bibelwissen brauchst und lernen kannst, findest du in Hunderten von Predigten im Internet. Du musst also nicht in eine Gemeinde gehen, um Lehre zu erhalten. Aber wer sagt dir, was davon richtig ist und was nicht? Mit wem kannst du über das Gehörte diskutieren? Mit wem kannst du deine Erfahrungen mit der Anwendung des Gehörten austauschen? Mit dem Computer funktioniert es nicht. Dazu brauchst du die anderen in der Gemeinde. Wir haben schon gesehen, dass das Besondere an der Gemeinschaft die gemeinsame Basis ist, die uns verbindet. Diese Gemeinschaft, die dadurch entsteht, ist die Erde, in der unser Glauben Halt findet und Wurzeln schlagen kann. Wenn wir sehen, dass andere Menschen die gleichen Erfahrungen mit ihrem Glauben, mit Gott machen wie wir, dann bestärkt uns das und lässt uns fest und stabil werden. Das sind nicht nur die geistlichen Erfolge und die Highlights, das sind auch die gleichen Nöte, die Zweifel, das Versagen. Wir bestärken uns, wenn wir uns gemeinsam überwinden lassen. In der Gemeinde finden wir die Menschen, denen es so geht wie uns. Wir finden die, die auch das erlebt haben wie wir, die gleichen Sorgen und sie vielleicht auch schon überwunden haben. Dann können sie uns Mut zusprechen, Trost und Unterstützung. Wir können uns gegenseitig korrigieren und bestärken. Wir hören uns zu. Wir finden hier Freunde. Wir wachsen zusammen. Und wir finden Aufgaben und Herausforderungen. Gemeinschaft fördern und erleben heißt der zweite Teil des Themas der Predigtreihe. Keine Angst, jetzt kommt nicht der zweite Teil meiner Predigt, der nochmal genauso lang ist wie der erste. Nein, ich habe viel zum Thema meine Gemeinde gesagt und dazu, was die Gemeinschaft in der Gemeinde ausmacht und wie ich sie erleben kann. Zum Thema Gemeinschaft fördern nur noch ein paar kurze Gedanken. Das sind dann die eben angesprochenen Aufgaben und Herausforderungen. Wie kann ich Gemeinschaft selbst fördern? Es geht ja darum, kein reiner Konsument zu sein. Dass ich Gemeinschaft finden kann, wenn ich meine Gemeinde gefunden habe, mit der ich mich wirklich identifiziere, das habe ich schon dargestellt. Aktiv kann und darf ich aber die Gemeinschaft auch fördern. Das geht sogar in Corona-Zeiten. Ich bin überzeugt davon, du hast Hobbys und Interessen. Was interessiert dich? Was machst du besonders gerne? Spielst du gern Fußball? Dann nimm doch Gleichgesinnte aus der Gemeinde und geh mal auf den Bolzplatz. Besuchst du gern Museen? Warum gehst du nicht mit anderen aus der Gemeinde mal zusammen in ein Museum? Jetzt höre ich die Stimmen, aber jetzt bei Corona geht's doch gar nicht. Nein, klar, sei kreativ. Es gibt Online-Museumsausstellungen. Nehmt das Telefon in die Hand, verbindet euch und geht zusammen online ins Museum. Dann könnt ihr euch gemeinsam die Sachen anschauen und könnt euch darüber austauschen. Macht eine Skype oder Zoom oder was auch immer für eine Konferenz, besprecht die letzten Bundesliga-Ergebnisse. Oder setzt euch mit der Konferenz zusammen vor die Live-Übertragung und jubelt zusammen übers Telefon. Spazieren gehen kann man zum Beispiel auch immer noch gemeinsam. Natürlich mit Abstand, nicht in größeren Gruppen, aber es geht. Ich glaube, es ist vor allem die Frage unserer Fantasie, was wir aus der Situation machen. Ob wir uns überwältigen lassen oder ob wir mitgestalten. Und ich habe schon oft gesagt und sage es auch immer wieder, wenn in der Gemeinde etwas fehlt, dann deshalb, weil noch nicht alle ihre Gaben einbringen. toll, wenn du das tust und mach anderen Mut. Also finde deine Gemeinde, hinterfrage dich, prüfe und triff dann eine verbindliche Entscheidung. Identifiziere dich mit deiner Gemeinde, dann wächst die Beziehung zu deiner Gemeinde. Suche Gott, wachs auf ihn zu, dann wächst du auch auf deine Geschwister zu. Sei kreativ und bring deine Fantasie und deine Interessen an, dann erlebst und förderst du echte, tiefe Gemeinschaft. Amen.